Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Wir senden weiterhin live von den 81. Filmfestspielen von Venedig. Anke Lewicke und Patrick Wilinski sind wieder zu mir hier ins Studio gekommen, um über die ersten Wettbewerbsfilme zu sprechen. Ihr beiden, wie gestaltet sich eurer Meinung nach das Rennen um den Goldenen Löwen bislang?
Läuft so ein bisschen langsam an, ja. Aber ich finde, wir haben schon den ein oder anderen Film gesehen, über den man diskutieren kann. Aber es ist ja so, wenn man auf so ein Festival fährt, will man ja immer die großen Highlights direkt sehen. Und du hattest es doch eben gesagt, letztes Jahr haben wir genauso hier in der Sendung gesprochen und dann sei Poor Things gelaufen. Also wird es genauso in diesem Jahr sein.
Ja, ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht schlimm, ins Kino zu gehen. Es ist sehr schön. Ich habe, glaube ich, die interessanteren Filme außerhalb des Wettbewerbs bislang gesehen. Riefenstahl haben wir gerade gehört, anderes Fall im Gespräch. Der Wettbewerb, also ich warte noch auf die Überwältigung, aber wir haben genug Material, um jetzt zu sprechen.
Genau, also denn es mangelt ja auch nicht an prominenten Namen. Ja. Angelina Jolie, Nicole Kidman, die haben hier für zwei Kino-Comebacks gefeiert. Blicken wir mal auf die beiden Filme. Jolie spielt Maria Callas in Pablo Larraíns Biopic Maria. Ist ja der dritte Teil seiner Künstler-Frauen-Biopic-Reihe, Trilogie über
Jackie Kennedy
und
Diana Spencer.
Diana, ja.
Genau. Für die Performance gab es 8 Minuten Standing Ovations, eurer Meinung nach zu Recht?
Ja, schon, oder?
Also ich finde es wirklich bemerkenswert, was Angelina Jolie da macht. Also man muss sich den Film vielleicht vorstellen wie ein Requiem. Also wir wissen, das sind die letzten paar Tage, wo wir dabei sind. Und es ist eine Einsamkeitsstudie und sie spielt ja sehr minimalistisch und als würde sie in den verschiedenen Episoden rückblenden, das ganze Leben nochmal Revue passieren lassen durch ihren Körper und die ganze Zeit ist diese Einsamkeit und die Melancholie, die Callas da in den letzten Jahren hatte, in den Bildern drin. Das fand ich schon ganz bemerkenswert.
Larraín operiert auch mit vielen Heimsuchungen. Also sie sieht auch Dinge, die es nicht gibt, Personen, die es nicht gibt. Sie ist stark, also drogenabhängig, könnte man sagen. Und Pablo Larraín, das hören wir uns an, warum er sich aus diesen vielen Frauen, die er hätte ja auswählen können aus der Trilogie, Susanne hat es ja gerade erwähnt, warum er sich jetzt gerade für einen Star aus der Opernwelt entschieden hat.
There's almost no movies about operas and opera singers. The opera world that is so interesting as a form of art has been largely ignored by cinema.
Also er behauptet, dass es sehr wenige Filme über Opern und Opernverfilmung gibt. Ich als Kritiker würde ihm sagen, es gibt ganze Retrospektiven zu dem Thema. Ja. Aber was ich interessant finde, ist, dass er diese Diva-Dämmerung, die er da inszeniert, auch mit schönen Opernelementen fügt. Also Maria Callas geht durch Paris und an der Champs-Élysées entsteht plötzlich aus den Touristen ein Chor aus Il Trovatore. Oder sie geht in ein Hotel und die asiatischen Damen aus Madame Bovary öffnen ihr den Weg und empfangen sie. Also sie ist auch schon gefangen in so einer Welt aus Fiktion, aus Liebe, Schmerz und Tragik, was dieser Film wirklich sehr schön zusammenwebt.
Ja, könnte man vielleicht von einem minimalistischen Pathos sprechen? Ich meine, Oper ist ja der Ort der großen Gefühle, Macht der Gefühle, um mit Alexander Kluge zu sprechen.
Ja.
Und dass er das so alles sehr dezent und diskret inszeniert, gerade auch über den Butler und die Hausangestellte, die ja so die kleine Familie für sie noch sind und was sich so mit denen dann noch entwickelt, wenn die dann abends auf einmal Karten spielen?
Also Jolie hat ja 7 Monate wohl Operngesang studiert, um sich auf diese Rolle vorzubereiten. Ich finde, der Film mischt auch ganz gut. Da kommen die Original-Maria Callas-Einspielungen, werden gemischt mit Angelina Jolies Gesängen. Ich finde es interessant, wie sie sie darstellt. Der Hollywood Reporter schrieb allerdings, dass vielleicht Angelina Jolie gar keine Rolle mehr spielen kann, weil sie so ein Star ist, dass sie immer auch ein bisschen sich selbst spielt. Und ich finde, sie schafft es nicht ganz, Maria Callas in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Es ist großes Drama, große Oper, aber sehr viel Maske. Wie geht's euch mit der Performance?
Ja, bevor ich das einordnen würde, würde ich gerne Sie nochmal hören. Wir haben einen schönen O-Ton, wo sie nochmal sagt, wie sie sich vorbereitet hat und welche Latte sie als Schauspielerin sich angelegt hat, wo sie sagen kann, ich scheitere an dem Projekt oder ich scheitere nicht.
Honestly, for me, the bar in this that I would know if I did good enough are the Maria Callas fans and those who love opera. And my fear would be to disappoint them.
Also ihre große Angst war vor allem die Liebhaber der Oper und der Callas-Fans zu enttäuschen. Und ich gebe dir zum Teil recht, Susanne. Ich finde aber, sie hätte das viel allürenhafter spielen können. Es ist schon eine sehr gedämpfte Sache. Es ist auch immer das Gefühl, auch mit der Maske, mit der großen Brille, du siehst natürlich jemand, der Callas verkörpert. Oder ich würde noch konkreter sagen, eine Idee von Colors wird hier gespielt. Ich glaube, es ist nicht so ein Biopic, wie wir letztes Jahr mit Leonard Bernstein hatten, wo es darum geht, realistisch, nachvollziehbar. Hier ist sehr viel gespielt, auch mit Maske, mit Offensichtlichkeit, mit Verfremdung.
Ich finde, sie imitiert eben nicht. Und ich finde wirklich, dass der Film extrem klug geschrieben ist. Ja. Also die einzelnen Situationen des Lebens erzählen dann doch auch immer was. Also wenn sie Onassis trifft zum Beispiel, da ist die ganze Zeit dieses Machtverhältnis in der Beziehung schon drin. Auch die Enttäuschung und wie sie das dann mit knappen Sätzen auf den Punkt bringt oder wenn sie von Fans angegriffen wird, die sagen, oh, wir haben auf das Konzert gewartet, dann haben sie abgesagt und da spürt man dann auf einmal diese Trauer, die Colors einfach empfunden hat.
Also dafür, dass der Wettbewerb angeblich mau begonnen hat, redet ihr jetzt relativ enthusiastisch. Kommen wir zum anderen Film mit einem anderen Star in der Hauptrolle, Nicole Kidman in Baby Girl. Könnte irgendwie eigentlich nicht anders sein. Ein Film, der im Kostüm eines Erotik-Thrillers daherkommt und irgendwie so eine seltsame Machtbeziehung schildert.
Ja, Kidman spielt halt Romy, eine CEO einer Firma, eine Frau, die ihr Leben eigentlich der Karriere geopfert hat. Sie hat zwar einen Mann, einen liebevollen Mann, zwei Teenager-Töchter, die Familie funktioniert, aber irgendwas ist in ihr drin, dass sie ist eine Lehrstelle und plötzlich kommt da ein Praktikant und dieser Praktikant, der behandelt sie nicht wie eine Chefin, der erniedrigt sie, er gibt Widerworte und zwischen den beiden passiert dann das, was man schon relativ kommen sieht, eine sadomasochistische Beziehung, wo Unterwerfung, Powerplay eine Rolle spielen. Das ist schon interessant und du hast zu Recht gesagt, Susanne, es ist ein Erotik-Thriller. Die Regisseurin ist Halina Rehn, sie hat zusammengearbeitet mit dem Meister des Erotik-Thrillers, mit Paul Verhoeven und erzählte hier, warum sie gerade diesen Film auch machen wollte aus einer Welt wie Paul Verhoeven, aber eben aus der Sicht einer Frau.
I worked with Paul Verhoeven. We were here actually at the Venice Film Festival with Black Book in 2006 and I'm a big fan of his work and I wanted to do something in that space but very much like Nicole said from a female gaze. That doesn't mean that the film.
Es ging ja aber auch darum, diesen Blick zu verändern, einen weiblichen Blick zu benutzen. Also es geht in dem Film um Maskulinität, aber eben auch um Macht, um Weiblichkeit, um Hingabe und um die Frage, kann ich mich selber lieben in all meinen unterschiedlichen Facetten?
Ja, was soll ich jetzt mal zu dem Film sagen? Also von Paul Verhoeven habe ich nichts gesehen. Ich meine, ich finde das Setting interessant. Sie kommt ja aus dieser sterilen Roboterwelt und da bricht dann die Erotik rein. Aber für die Erotik findet der Film doch letztlich überhaupt gar keine Darstellung. Also das ist doch wie 50 Shades of Grey. Und ich muss Nicole Kidman wirklich nicht sehen, wie sie dann auf allen Vieren irgendwie Milch schlappert. Also bitte. Und da musste ich dann nochmal an Eyes Wide Shut denken, den sie ja hier vor vielen Jahren auch vorgestellt hat. Also die Verfilmung Stanley Kubricks von Traumnovelle, wo sie einfach nur eine erotische Fantasie, die Begegnung von einem Mann erzählt und dann die ganze Erotik auf der Leinwand da ist. Und das habe ich in diesem Film wirklich vermisst, muss ich sagen.
Man könnte vielleicht sagen, dass das Drehbuch so von sich selbst mit seiner Sex-Positivity und seinem No-King-Shaming, also da war auch jemand wirklich auf vielen Partys unterwegs, das ist auch richtig. Nur ich hatte das Gefühl, das Publikum wird ein bisschen behandelt wie die Figur von Antonio Banderas, der dann sehr undankbare Sätze sagen muss, wie, das darf man doch nicht, eine Frau schlagen und so weiter. Das ist halt schade. Ich wäre gerne selber reingenommen worden in diese Welt dieser Beziehungen, also mehr eingeschlossen zwischen den beiden. Ich glaube, der Film möchte zu viel und kann nicht alles leisten.
Aber was ich gut finde an dem Film, das muss ich dann doch mal sagen, am Anfang lässt sie sich doch botoxen. Also, dass ein Star sich dann selbst dekonstruiert und die Tochter ihr dann noch sagt, Mama, du siehst jetzt aus wie ein toter Fisch. Davor habe ich wirklich Respekt, dass das mit reinkommt.
Darüber werden wir nächste Woche auch nochmal sprechen, die Dekonstruktion der vielleicht weiblichen oder auch männlichen Stars. Anke Lewicke und Patrick Wilinski über die ersten Wettbewerbstage hier im Film beim Filmfestival in Venedig.